Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Namen unserer BU-Gruppe, biblischer Unterricht. Er hat sich den Namen Samuel gegeben. Und das ist der Grund, warum ich eine kleine Predigtserie zu Samuel und seiner Wirkungszeit starten will. Der zweite Anlass ist das Jahresthema der EG mit Gott per Du, wo das Gebet und der vertraute Umgang mit Gott, die persönliche Begegnung mit Gott im Fokus steht. Und deswegen möchte ich heute noch einmal auf Hannas Gebet eingehen. Das haben wir vor einiger Zeit schon mal angeschaut, aber ich möchte es heute unter ein paar anderen Aspekten tun. Hanna war nämlich eine Beterin. Hanna war per Du mit Gott. Und ganz offensichtlich hatte sie ein sehr inniges Verhältnis zu ihm. Viel inniger als zum Beispiel der, der es damals hätte haben sollen, nämlich der hohe Priester Eli und seine Söhne. Hanna war ja eine von zwei Frauen Elkanas, einem Ephraimiter. Und sie litt, weil sie zunächst keine Kinder bekam, unter den Kränkungen ihrer Ehekollegin Peninna. Und das ist übrigens immer so eine typische Folge einer von Gott nicht gut geheißenen, aber damals üblichen Vielehe. Peninna steht so ein bisschen für das Unrecht und die Kränkungen, die uns widerfahren, die Hanna sehr persönlich erlebt hat. Und hier beim jährlichen Gang zum Opfer für die Familie klagte Hanna Gott dieses Elend, dieses Leid und auch ihre Sehnsucht nach einem Kind. Und das tat sie damals an der Stiftshütte, dem Zeltheiligtum, das damals quasi als Dauercamper in der Stadt Silo stationiert war, nördlich von Jerusalem. Und Gott erhörte Hannas Gebet. Kurz nach ihrer Rückkehr in ihren Heimatort Rama wurde sie schwanger. Und Samuel wird schließlich geboren, was bedeutet, Gott hat erhört. Samuel, das von Hanna erbetene Kind. Und aus großer Dankbarkeit und Freude darüber sollte dann dieser kleine Samuel und dieser Mann Samuel ganz für Gott leben können. Also geben ihn seine Eltern schon als kleines Kind ins Priesterseminar zu Eli nach Silo. Und dort wächst er dann auf, dort erhält er seine Ausbildung zum großen Richter und Propheten, sozusagen direkt an der Stiftshüttenbibelschule. Und im Zusammenhang mit dem Start dieses neuen Lebensabschnitts, auch für den kleinen Samuel, aber auch für Hanna, entstand dieses Gebet, um das es heute gehen soll. Da schüttet Hanna ihr Herz vor Gott aus und deswegen ist das Gebet manchmal auch sehr emotional. Ich finde, das sollten und dürfen unsere Gebete auch sein. Zumindest, wenn wir im stillen Kämmerlein mit unserem Gott reden. Mit sehr unsortierten Gedanken vor ihn kommen. Das ist gut, das möchte er und Hanna tut das. Im Gebet mit Gott, da darf die ganze Wahrheit zum Vorschein kommen. Darüber, wie es wirklich in uns aussieht. Denn so sieht uns Gott doch ohnehin, so wie wir sind. Und deswegen muss auch unser Gebet nicht irgendwie möglichst eingängig sein oder ausgewogen klingen. Wir beten ja schließlich nicht, um Liebe, um Harmonie für andere zu verströmen. Wir beten zu Gott, um ihm unser Herz auszuschütten. So wie Hanna, die hier kein Blatt vor den Mund nimmt. Und wir gehen das noch einmal so Schritt für Schritt, dieses Gebet, durch. Und ich lese es mal nach der neuen Leben-Bibel, Neues Leben-Bibel. Hanna betete, mein Herz freut sich am Herrn. Das Wichtigste vorweg, sie sagt, wie sehr sie sich über Gott freut. Fast unbändig. Natürlich hat das bei ihr auch einen ganz konkreten Grund, dass sie dieses Kind bekommen durfte. Ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal so richtig unbändig über Gott gefreut hast. In manchen Liedern kommt das ja zum Ausdruck und da kann man auch herzlich mitsingen. Aber ist es auch meine wirkliche Freude über Gott? Ich denke, dazu braucht es auch manchmal eine besondere Zeit der Stille, wo wir uns vergegenwärtigen, wer Gott eigentlich ist. Und diese Frage hat Friedhelm ja am Anfang auch gestellt. Wenn ich innerlich auch mal aufzähle, was ich alles an ihm schätze. Meistens überkommt einem so eine unbändige Freude, auch wenn eine schwere Last abfällt, wenn sich eine riesengroße Sorge erledigt, weil es eine wunderbare Lösung gibt. Und erst recht, wenn man begreift, dass diese Lösung dann kein Zufall war, sondern dass Gott seine Hände im Spiel hatte, dass er Gebet erhört hat und eingegriffen hat. Freude auch, wenn plötzlich wieder so eine neue Facette von Gottes Großartigkeit auftaucht, wenn ich die erkenne, wenn mir beim Bibellesen klar wird, boah, das ist so ein schöner Zug von Gott, so ein wichtiger Charakterzug, darüber will ich mich freuen. Das ist Grund zur Freude. Hannah hat beides erlebt, die konkrete Hilfe und auch die Entdeckung dieser unheimlichen Größe und Schönheit Gottes, die sie überwältigt. Und sie sieht auf einmal auch in diesen Eigenschaften Gottes, wie groß seine Gerechtigkeit ist. Ich habe vorhin ernsthaft überlegt mit diesem Weltlachtag, Friedhelm. Also hat das irgendwas mit unserem Text zu tun? Ja, irgendwie schon auch ein bisschen. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben, betet Hannah hier. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Und damit haben wir natürlich ein gewisses Problem. Ja, diese Art von Lachen, da steckt ja sowas wie Häme drin. Und Hannah verbindet das hier ganz ungeschützt mit der Freude über Gottes Hilfe. Damit verbindet sie die Freude über die Demütigung ihrer Feinde, wobei sie da sicher speziell auch an Peninna gedacht haben dürfte. Aber wie gesagt, diese Peninna steht auch für mehr. Sie steht für das ganze Unrecht, für die ganzen Gemeinheiten in dieser Welt, unter denen ihr sicherlich auch hier und da leidet. Und hier ist es gut zu wissen, dass wir mit Gott an unserer Seite zuletzt lachen dürfen. Dass wir wissen dürfen, diese ganzen Gemeinheiten sollen nicht das Letzte sein. Und mal ganz ehrlich, das kennt ihr doch auch, so eine Art Edge-Gefühl. Ja, wenn andere euch Böses tun wollen und tun, und dann läuft es entgegen aller Erwartungen auf einmal richtig gut für euch. So dieses Gefühl, das bringt Hannah hier vor Gott, ganz ehrlich, so wie es ihr zumute ist. Es ist dieses Gefühl, wenn sich der Spieß zu euren Gunsten umdreht. Und genau das empfindet Gott. Und das hält er aus, ohne sie gleich aufzufordern, jetzt doch bitte schön ihre Feindin zu lieben. Jetzt ist auch mal Zeit für Entrüstung, Zeit für Genugtuung. Vielleicht auch sowas wie heiliger Zorn, denn mit der Geburt Samuels wurde Peninnas unrechtes Verhalten ausgebremst. Aber dabei bleibt's bei Hannah nicht. Wir sehen an ihrem Gebet auch, wie Gottes Geist an ihrem Gemüt arbeitet, im Verlauf dieses Gebets und wie Gott es langsam zurechtrückt. Während sie mit Gott redet, werden ihre Gedanken in eine größere, in eine bessere, in eine Richtung gelenkt, die weit über ihr persönliches Empfinden hinausgeht. Wichtiger wird Gott selbst und ihre Freude über seine gewaltige Macht und über seine alles erhabene Gerechtigkeit. Wenn du dich tierisch über jemanden aufregst und anfängst, vielleicht sogar irgendwelche Rachegefühle zu kultivieren, dann mach's wie Hannah, lass dich von Gott auf bessere Gedanken bringen. Und hör auf, ständig nur auf das zu schielen, was man dir angetan hat. Klage es Gott, aber dann vertraue auch darauf, dass er am Ende für Recht sorgen wird, dass er es recht machen wird. Es ist unglaublich erleichternd zu wissen, dass wir hier bei Gott den besten Rechtsspruch aller Zeiten haben werden. Bei ihm, dem höchsten Richter. Und bei ihm ist auch ganz sicher das Unrecht angekommen, was dir vielleicht geschehen ist. Wenn er alles weiß, dann brauchst du selbst nicht mehr für Gerechtigkeit zu sorgen. Es sieht so aus, als sei Hannah noch, während sie betet, von ihrem persönlichen Frust frei geworden. Eine Last fällt ab. Denn sie fängt an, die Lage objektiver zu sehen, nämlich eben unter dem Aspekt der Gerechtigkeit Gottes für alle. Sie sieht weg von sich selbst auf Gott. Wir lesen das ja alles im 1. Samuel Kapitel 2, das habe ich vergessen zu erwähnen, ab Vers 1. Und jetzt bei Vers 2 sagt sie dann, keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir, kein Fels ist wie unser Gott. Und hier ist der Grund ihrer Freude. Hannah erinnert sich an die Erhabenheit und Stärke Gottes. Und die Anfeindungen, denen sie ausgesetzt war und vielleicht auch wieder ausgesetzt sein wird, die werden angesichts der Kraft Gottes immer kleiner. Keiner außer dir, sagt sie hier. Und damit ist sie beim Du angekommen. Dieser starke Gott ist ihr Gott. Ihr Gott, der sie liebt und der für ihr Recht sorgt, der ihr aufgeholfen hat, der ihr ein Kind schenkt, der ihr Gebet erhört hat. Und dann wird ihr persönliches Gebet zu einer Mahnung für alle zur Demut. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Was du auch tust, ob heimlich oder wenn du es nur denkst, kann sich Gott auch bei dir immer das richtige Urteil bilden, auch ohne Zeugen. Denn, so Hannas Einsicht hier, er weiß alles. Gott weiß, wo es drauf ankommt. Gott weiß, wo Menschen im Unrecht sind. Er weiß, wo Schuld vertuscht und Unrecht kaschiert wird. Er weiß auch, wer es gut oder wer es böse meint. Er weiß, wie es um unser Inneres bestellt ist. Und deswegen gibt es keinen, es wird nie einen geben, der ein faireres Gerichtsurteil sprechen kann als er. Keinen, der für einen gerechteren Ausgleich sorgen könnte als er. Und das veranschaulicht Hannah hier noch mit drei kleinen Beispielen aus ihrem Lebensumfeld. Gerechter Ausgleich bei Gewalt, Vers 4. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Schwachen sind nun stark. Gerechter Ausgleich bei sozialer Ungerechtigkeit, Vers 5. Die satt waren müssen für ihr Brot arbeiten und die Hungerten sind jetzt satt. Und dann auch gerechter Ausgleich, ich würde es mal so nennen, bei falschem weiblichem Stolz, der damals noch viel stärker als heute auch vom Kinderkriegen abhängig war. Die fruchtbare Frau hat jetzt 7 Kinder, aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Die Erkenntnis Hannas, jede vermeintliche Verfügungsgewalt von Menschen hängt letztlich von Gott, ihrem Schöpfer, ab. Und auch das letzte Urteil ist ihm und nicht Menschen vorbehalten. Die Schwachen sind nun stark, stellt Hannah fest. Dafür sorgt aber Gott. Und er liebt es ja, Schwache stark zu machen. Er liebt es, in der Schwäche Stärke zum Ausdruck zu bringen. Auch Jesus baut ja mit seiner Gemeinde ein Reich nach diesem Prinzip auf. Nicht stolz und angeberisch, sondern mit Demut und Hingabe, bis zur Aufopferung des eigenen Lebens. Und deswegen hat Gott diese unbegreifliche, für uns letztlich unbegreifliche, freiwillige Schwäche Jesu am Kreuz gewählt, um daraus die ultimative Macht über das Böse und den Tod zum Vorschein zu bringen. Auch Paulus schreibt hier was dazu, zu dieser Schwäche, die Gott zur Stärke macht. Gott hat das Schwache erwählt, so schreibt er im 1. Korintherbrief Kapitel 1, ab Vers 27. Gott hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Und diese Erkenntnis zeichnet sich schon hier in Hannas Gebet ab. Nur dass sie noch nicht ahnen konnte, wie deutlich ihre Worte einmal durch Jesus, den Messias, erfüllt würden. Nicht nur, dass die nach Gerechtigkeit Hungernden satt werden würde, wie Jesus das in seiner Bergpredigt sagt, sondern sie betet auch: Der Herr bringt Tod und Leben, er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Dieser Satz überrascht, weil viele behaupten, dass die Sache mit dem Leben nach dem Tod und der Auferstehung, das hätte es im Alten Testament alles noch nicht gegeben. Das wäre alles erst später sozusagen in den Köpfen der Menschen so aufgekommen. Unsinn, Gott war immer schon derselbe. Er ist ein Fels, sagt Hannah. Und deswegen war er auch im Alten Testament derselbe wie im Neuen. Und natürlich wusste er, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Hannah erkennt etwas davon. Sie erkennt etwas davon, dass es mit dem Leben hier nicht einfach aus ist. Und dann ist Jesus auferstanden, um uns aus dem Totenreich, was sie erwähnt, ins ewige Leben herauszuführen. Hannah betet noch weiter. Vers 7. Der Herr macht arm und er macht reich, er erniedrigt und erhöht. Durch seine Armut hat uns Jesus reich gemacht. Da gibt es auch so ein Lied, ja, oder mehrere Lieder, die das aufgreifen. Durch ihn haben wir einen Schatz im Himmel, den weder Rost noch Motten fressen können. Und durch ihn sind wir auf ewig Gottes Kinder und Abrahams Erben. Alles das zeichnet sich hier im Gebet Hannas schon ab. Und sie fährt fort in Vers 8, er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja, den Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf Ehrenplätze. Das erinnert an einige Gleichnisse Jesu. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern in Lukas 13, Vers 29 folgende: Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und macht euch eines klar, manche, die jetzt gering geachtet sind, werden dann geehrt sein. Und Hannah schiebt noch ein, dass das alles nur deswegen möglich ist, weil Gott der mächtige Schöpfer ist. Niemand kann sein Werk zerstören. Niemand hält ihn auf. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie fest gegründet. Ein Bild für die Schöpfermacht Gottes. Und deswegen kann und wird er seine Leute ans Ziel bringen und seinen Gegnern das gerechte Urteil sprechen. Hannah wieder, er wird seine Gottesfürchtigen schützen, aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Und auch dieses Gericht ist Jesus übertragen. Das dürfen wir nicht ausblenden aus dem Evangelium. In Johannes 5, Vers 27 ist das unmissverständlich klargestellt. Und Gott, der Vater, verlieh ihm, Jesus, die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Und noch einmal Hannah wieder zurück. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Wenn man den Satz so für sich sieht, denkt man, boah, das ist ja im besten Sinne reformatorisch. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Das hat Hannah erkannt. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 dazu, in ihm, also in Jesus, allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Es gibt nur diesen einen Weg, den Gott in seiner Souveränität festgelegt hat. Und schließlich beendet Hannah ihr Gebet nun kaum mehr im Hinblick auf ihre persönliche Lage, sondern ganz auf Gottes felsenfeste Treue und Gerechtigkeit in der Zukunft ausgerichtet. Und die wird Gott letztlich nicht durch menschliche Richter und Könige bewerkstelligen. kleiner Einschub, das war ja die Zeit des Übergangs von der Richterzeit in die Königszeit. Von den Königen haben sich die Israeliten alles Mögliche erwartet. Und wie ging das in die Hose? Ja, also zu großen Teilen ist das ja schiefgegangen. Gott wird seine Gerechtigkeit anders aufrichten, nämlich durch diesen einen Richter und König, durch den Sohn, den König und Gesalbten Jesus. Und dann unter dieser Perspektive wird sogar Hannas scheinbar wieder zu hartes Schlusswort, geradezu zur messianischen Prophetie. Vers 10, die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Und auch damit hat sie nicht übertrieben, denn Jesus sagt selbst von sich in Johannes 12, Vers 48, doch wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Und Paulus ergänzt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Gott wird Sieger bleiben und das hat Hannah persönlich erlebt. Sie weitet diese Erfahrung aber in ihrem Gebet aus auf eine gewaltige Gotteserkenntnis und sogar als messianische Sicht in die Zukunft. Ich denke, dass ihr das nur der Heilige Geist so schenken konnte. Ihre Freude über Gott, der ihr Gebet gehört hat und ihr persönlich aus der Patsche geholfen hat, ist zu einem gewaltigen Lobpreis Gottes geworden, der sein Recht letztendlich durch Jesus Christus zum Ziel bringt. Denn die Macht seines Gesalbten, den sie hier erwähnt, ist Gottes eigene Macht. Selbst die Macht über den Tod. Er bleibt ein Fels in der Brandung des Unrechts auch unserer Zeit. Und da kriegt man ja manchmal wirklich so einen Hals und denkt, warum greift Gott nicht härter ein? Warum ist ihr nicht mehr Gerechtigkeit in dieser Welt? Aber glaubt es wie Hannah, er sorgt dafür zu seiner Zeit. Und deswegen ist die Freude an diesem gerechten Gott, der am Ende den Sieg über die Feinde des Bösen und die Feinden Gottes erringen wird, diese Freude an diesem starken Gott ist letztlich Hannas Stärke. Nicht der kleine Samuel, sondern dieser Gott, den er ihr geschenkt hat. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, vergib du uns, wenn wir deine Kraft immer wieder unterschätzen und denken, dass du dich irgendwie im Himmel in deinem Sofa zurückgelehnt hast. Vergib uns solche Gedanken und erinnere uns immer wieder daran, auch durch dein Wort und den Verlauf der Geschichte, dass du mächtig eingegriffen hast, dass du am mächtigsten eingegriffen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir glauben das ganz fest und rechnen damit, dass du auch am Ende in deinem letzten Gericht auch Recht schaffen wirst all denen, die das hier in ihrem Leben nicht mehr erfahren durften. Danke, Herr, dass du Recht schaffst, dass du unsere Schuld getragen hast am Kreuz, die wir nicht tragen können. Und dass wir letztlich diejenigen sind, die du vom Urteil befreist. Danke, Herr, dafür. Amen.